Kennst du das auch, wenn dir in wichtigen Situationen die Worte fehlen? Oder wenn du sauer über dich bist, weil die Reaktion wieder alles andere als super war? Oder wenn du dein Gegenüber am liebsten immer nur noch schütteln würdest? Oder wenn dich die Angst vor der Angst so richtig lähmt? Und wenn dir deine Logik sagt, verstehe ich überhaupt nicht, und der Bauch sagt dir, doch, ist genau das Richtige? Ja, die Frage ist ja, was kannst du tun, um dem Neandertaler in dir ganz klar das Stoppschild zu zeigen und zu sagen, will ich nicht, so will ich's nicht. Willkommen bei Strandgedanken, deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Feiser, ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Wir können jetzt hier forschen, und zwar habe ich zwei Punkte, die ich vorbereitet habe. Einmal ist das Resilienz. Was bringt uns dieses Konzept? Finden wir vielleicht auch Antworten in der Genetik? Und wenn wir einmal mit der Genetik beginnen, ist ja die Frage, gibt es eine mögliche Entwarnung für stressgeplagte Menschen, dass man sagen kann, oh, ist ja alles genetisch, ob ich resistent bin oder nicht, und ich kann ja gar nichts dafür. Nein, 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 leider nicht. Das geht leider so nicht. Wir können zwar etwas tun, aber genetisch ist die Forschung im Moment so weit, dass sie sagt, der Mensch war ja immer schon Gefahren ausgesetzt. Auf der einen Seite war da die Krankheit, die Not, Stress oder Schicksalsschläge. Und das war immer schon eine harte Schule, und die Natur hat daher diesen biologischen Schutz- und Bewältigungsmechanismus entwickelt. Und genau dieser Bewältigungsmechanismus hat uns natürlich auch, oh Wunder, hat sich bei uns auf die Gene eingeschrieben. Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, dass dieser Mechanismus des Stresses nicht unbedingt immer nur was Negatives ist. Die Natur hatte ihre Begründung, warum sie genau diesen Mechanismus so in uns angelegt hat und dass sich das auch immer wieder weiter vererbt hat. Wir sind heute nur in einer Situation, dass unser Leben diesem Mechanismus nicht mehr unbedingt angepasst ist und dass wir aber heute unsere Wege finden müssen, um genau mit diesem evolutionsbiologisch angelegten Prozess in uns klarzukommen, besser klarzukommen und auch um da schneller wieder rauszukommen. Wir wissen alle, dass wir unheimlich viele Gene haben, und so besitzt auch jeder Mensch hunderte von Genen, die im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren und auch der Erziehung und der Kultur, in der er groß wird, zu einer mehr oder weniger höheren Resilienz beitragen können. Es gibt auch zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale wie Motivationsfähigkeit und eine gute angelegte Motivation, positives Gefühlsleben und all das, was einen Menschen widerstandsfähiger gegen Stress macht. Das sind auch dann die Merkmale, die häufig schon in der Kindheit angelegt sind. Die können durchs Elternhaus vorgelebt worden sein, durch Freunde angelegt, durch die Schule oder durch andere soziale Gruppen. Sportvereine oder vielleicht auch Musikgruppen, was auch immer. Und wir haben auf der anderen Seite auch, wissen wir, dass die Gene eine ganz große Bedeutung für uns haben, fernab von den Persönlichkeitsmerkmalen, die in uns einfach so angelegt sind. Wir wissen heute, dass Hintergrund für resilienzfördernde positive Emotionalität einige Gene sind, die bestimmte Botenstoffsysteme in unserem Gehirn beeinflussen, zum Beispiel das Serotonin und auf der anderen Seite auch das Dopaminsystem. Serotonin steht für einen Botenstoff, der im Nervensystem Informationen weitergibt. Und die Nichtwissenschaftler sagen dazu, das ist das Glückshormon, da es unsere Stimmung wesentlich beeinflusst. Ihr kennt das. Auf der anderen Seite ist da das Dopamin, das wiederum der Hauptakteur im Belohnungssystem unseres Gehirns ist. Und es gilt daher als der große Motivator. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, über die Analyse, wie Serotonin und Dopamin in uns vorkommt und ob das gut alles weitergegeben wird in diesen Botenstoffsystemen nachzuforschen, gibt es vielleicht eine genetische Disposition. Ich glaube aber, dass die meisten von uns diese Disposition nicht so in sich tragen und dass wir deshalb uns einen Gefallen tun, wenn wir gar nicht erst davon ausgehen, dass wir genetisch irgendwie falsch sind, sondern lass uns an unserem Verhalten verändern. So, und hier kommt dieses Konzept der Resilienz jetzt auf den Tisch. Die Frage ist ja immer, wie resistent bin ich denn gegen Stress? Das heißt, besitze ich eine Form von Resilienz? Kann ich meine Widerstandskraft vielleicht auch bewusst vergrößern oder erhöhen, indem ich mental an mir arbeite? Wir finden das hier heute raus. Wo kommt denn dieses Wort Resilienz oder Resilientsein her? Das ist ein viel zitiertes Wort. Es kommt aus dem Lateinischen, aus dem Wort resiliere, aus dem Verb, was zurückspringen oder abprallen heißt. Das heißt, als resilient bezeichnet man Menschen, die psychisch besonders widerstandsfähig auf Stress und Schicksalsschläge reagieren. Solche Menschen können dann auch Krisen gut bewältigen und sie können durch Rückgriff auf persönliche oder sozial vermittelte Ressourcen diese Krisen nehmen als Anlass für die persönliche Weiterentwicklung. Das heißt also Resilienz. Hier geht es jetzt darum, wie kann ich meine Resilienz fördern? Bei allen Tatsachen, die ja aus der Wissenschaft kommen für uns. Die eigentliche Frage ist ja, warum empfinden wir Stress? Warum reagieren wir Menschen so unterschiedlich auf die Situationen? Und warum ist es so, dass was den einen manchmal stresst, den anderen dann auch kalt lässt? Warum ist das so? Und ich glaube, nun kommen wir bei aller Wissenschaftsgläubigkeit auch an einen Punkt, wo langsam klar wird, dass wir eine ganz kleine Stellschraube, die aber ungemein große Auswirkungen auf uns hat, in unserem Verhalten haben. Um jedoch auf dieses Verhalten näher einzugehen, möchte ich vorher noch ein wenig über die Biologie des Stresses sagen. Ich finde, das ist sehr wichtig, denn die Natur hat uns dieses wunderbare, wie ich finde, Betriebssystem mitgegeben, einen Schutzmechanismus. Der äußert sich in Kampf, Flucht oder Todstellen. Den kann man auch schön an Tieren beobachten oder wenn im Nachgang von ungewöhnlichen Situationen noch so viel uns einfällt, was wir eigentlich hätten sagen können, da fehlen uns die Worte, weil wir uns totgestellt haben, denken wir dann manchmal. Zusätzlich zu diesen Verhaltensweisen laufen jedoch auch viele andere Programme in uns ab und das ist ganz automatisch. Viele wissen das gar nicht. Da verändert sich das Verdauungssystem, der Stoffwechsel, der Herzschlag, der Blutdruck, Energien werden umgeleitet, das Langzeitgedächtnis wird kurzfristig abgeschaltet und je nachdem, ob wir den Kampfmodus haben, den Fluchtmodus oder den Todstellenmodus, entscheidet sich unser Körper, gewisse Dinge einfach automatisch umzustellen, weil irgendein Knopf gedrückt ist und da läuft dann das Programm ab. Da dieser Stressmodus diese vielen automatischen Programme beinhaltet, ohne dass wir darauf Einfluss haben, ist es so wichtig, dass die Stressreaktion so bald wie möglich auch heruntergefahren werden kann. Früher haben wir das dann auf unsere Art geregelt, wenn wir haben mit dem Eindringling um unsere Beute gekämpft, sind große Strecken gelaufen, weil der Säbelzahntiger hinter uns her war oder haben uns wirklich einfach irgendwo versteckt und totgestellt, bis die Luft wieder rein war. Heute jedoch ist das ein bisschen schwierig. Wir können nicht so leicht durchs Telefon kriechen und erstmal zu einem Rundumschlag ausholen. Oder es wäre ja auch blöd, wenn wir einfach aus dem Meetingraum stürmen und das Treppenhaus erst einmal 10-mal rauf und runter laufen. Unter dem Tisch verstecken, finde ich, kommt auch nicht so wirklich gut an. Also, Frage ist ja, was machen wir heute, um diese Programme zu beenden? Und das ist die schlechte Nachricht. Eigentlich machen wir kaum etwas wirklich Bewusstes, um aus diesem Problemprogramm, sag ich jetzt einmal, herauszukommen. Leider. Das heißt, der Blutdruck bleibt meist hoch. Wir gehen dann zum Arzt und lassen uns Dope verschreiben. Verdauung bleibt schleppend bis drückend. Der Unterleib schwillt an, das Hüftgold bekommt Freunde. Verspannungen machen sich im ganzen Körper breit, Kopfschmerz, Tinnitus und so weiter. Ich lache jetzt, hört sich auch ein bisschen blöd an vielleicht, aber es ist ja wirklich so. Bei den meisten ist es einfach so, wir machen irgendwie gar nichts. Wir fühlen uns als Opfer und denken, naja, wir können ja sowieso nichts machen. Aber wir können doch was machen. Auf der Hand liegen würde zum Beispiel Viel frische Luft einfach mal schnappen. Einfach mal eine Runde spazieren gehen. Sport treiben ist auch immer schon gut. Ich weiß, das klingt immer so auf der Hand liegend und naja, haben wir auch schon 10-mal gehört. Freunde treffen und vielleicht sich auch mal alles so richtig von der Leber reden. Ganz bewusst Entspannung praktizieren. Yoga, Pilates. Progressive Muskelentspannung, Lesen, Stricken, Handwerken, Gärtnern, Kochen. Da kommt ja so viel, was wir machen können. Auch heute in den Corona-Zeiten. Es gibt viel schon, was man online machen kann. Meditationskurse, es gibt so viel, so viel. Ich natürlich, und das muss jetzt auch wieder kommen, bin natürlich ein Fan von Hypnose. Und Hypnose ist natürlich ideal, um für sich andere Handlungsmuster im akuten Stressmodus auszuloten und dann auch ganz klar zu neuen Lösungsmustern und Lösungsstrategien zu kommen. Fasten natürlich auch, um innere Türen zu öffnen und sich erst einmal bewusst zu werden, dass man vielleicht das eine oder andere Mal in diesem Stressmodus ist, um dann auch vielleicht andere Lösungen generieren zu können. Und schlussendlich, dabei bleibe ich auch gesund essen. Ich habe dazu auch schon einiges gesagt, ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber Essen ist immer auch was Soziales, dass man das vielleicht auch ein wenig bewusster einmal wieder praktiziert und sagt, wir setzen uns alle mal zusammen, wir essen jetzt mal gemütlich. Das ist auch schön, weil das einfach den Alltag mit irgendwas Frischem und Neuem wieder belebt. Und dann gibt es natürlich auch noch 2 tiefergehende Möglichkeiten. Da möchte ich jetzt etwas ausführlicher drauf eingehen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir im Coaching einige Möglichkeiten haben, beziehungsweise in der Therapie ganz viele Möglichkeiten haben. Und auf der anderen Seite, was ist denn, wenn wir kein Coaching machen wollen? Und ich möchte jetzt da im Folgenden einmal drauf eingehen. Der erste große Punkt ist im Coaching beziehungsweise in der Therapie. Was können wir da machen? Wie können wir arbeiten? Wichtig ist, dass man im Coaching oder in der Therapie für sich erstmal herausfindet, was löst denn eigentlich diesen Stress in mir aus? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal ganz im Unterbewusstsein abläuft. Da sagt das Gegenüber irgendein Wort, was wir mit einer bestimmten Bedeutung belegen und was uns dann ganz automatisch in einen Stressmodus bringt. Und wenn man schon so weit ist, dass man diese Worte, diese Trigger, wie ich sie mal jetzt gerne bezeichne, wenn man die kennt, ist es natürlich etwas einfacher, damit zu arbeiten. Also erster Punkt wäre, dass man für sich einmal benennt, was sind meine Stressoren, kann ich die benennen, was ruft bei mir den Stress an sich aus? Und dann wäre der nächste Schritt, dass man einmal versucht, welche Schubladen man dann öffnet, dass man erfährt, was kommt dann in mir hoch, welche Schublade öffne ich, was mache ich, wie reagiere ich und was denke ich dann? Und ist das wirklich auch das, was der andere bezwecken möchte? Das ist dann nämlich das ganz Wichtige. Und wenn man das analysiert hat, dann kommt man hinterher ganz automatisch in den Vergleich normales Lösungsschema, das heißt Stresslösungsschema und gewünschtes Reaktionsmuster. Und dieses gewünschte Reaktionsmuster öffnet uns dann den Weg zur Stressvermeidung oder möglichst auch zur Stressreduzierung, wenn man nicht sofort vermeiden kann. In der Therapie und im Coaching sind das natürlich die Bereiche, wo wir ganz, ganz wirklich ins Detail gehen können. Das heißt, wir können dann durchspielen, was kann ich dem anderen sagen, was kann ich erklären, wie kann ich reagieren, wie kann ich Zeit gewinnen auch für mich, um vielleicht auch meine inneren Reaktionen einmal zurückzunehmen. Wir kommen dann auch im nächsten Schritt zu einer Deutung von körperlichen Symptomen. Ich bin der Meinung, dass uns der Körper immer zeigt, mit was auch immer, mit Schmerz, mit Unwohlsein, mit Befindlichkeiten, was uns gerade gestresst hat. Und wenn wir ganz aufmerksam in uns hineinhören, dann gelangen wir auch zur Lösung. Und häufig kommt diese Lösung dann ganz leicht und ganz einfach. Und das ist das Schöne dann daran. Das heißt, wir können dann die Biologie des Stresses in uns auflösen. Das heißt, wir können mit dem inneren Check, wo der Schmerz oder das körperliche Unwohlsein ist, können wir gucken, wo sitzt die Quelle bzw. die Ursache in unserer Psyche, die für diesen Schmerz und für dieses Unwohlsein verantwortlich ist. Das Tolle dabei ist, dass wir wirklich so auf diese Art und Weise nachhaltig heilen können. Und das kann man im Coaching und in der Therapie sehr, sehr schnell und auch häufig emotional sehr unbelastend machen. Das Zweite, wo ich jetzt eben drauf eingegangen bin, ist, was ist denn, wenn ich kein Coaching machen möchte oder auch machen kann? Dann würde ich dir einfach raten, diese Fragen, die ich eben aufgeführt habe, die wir im Coaching durchgehen, das kann man ja auch versuchen, für sich selber zu beantworten. Das gelingt. Das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Und das ist ganz wichtig. Gib dir die Zeit und auch vor allen Dingen den Respekt für dich, dass du dir immer wieder sagst, ich erlaube mir jetzt einmal rauszufinden, was stresst mich denn eigentlich? Ich will das rausfinden und ich möchte zu Lösungen kommen. Und einen zweiten Tipp kann ich dir noch geben, dass du das, was in dir kommt, das, was in dir aufpoppt als Gedanke oder als Emotion, dass du das einmal aufschreibst. Und wichtig ist immer, dass man erstmal alles aufschreibt und hinterher dann vielleicht mal guckt, was bleibt denn noch übrig? Was kann ich streichen? Wo ist denn die Quintessenz in dem, was aufgepoppt ist? Gut ist auch, wenn man seine Routine so ein bisschen verlässt, um zu Lösungen zu kommen. Das heißt, am besten kann man raus in die Natur gehen. Weil es ist so, wenn wir den Ort wechseln, dann wechseln wir automatisch auch die Perspektive auf die Dinge. Und dann kommen wieder Energien, kommen uns zu Hilfe, die wir vorher nicht so hatten. Also rausgehen aus der Routine und Lösungen finden ist ganz viel einfacher, weil man dann auch Handlungsalternativen vor dem inneren Auge viel leichter entwickeln kann. Ich zum Beispiel mache es häufig auch so, dass ich mit meinen Coaches dann einfach rausgehe ans Wasser. Wir haben hier halt das Wasser, das schöne Meer. Und das bringt ja auch die Gedanken in Schwung. Geh einfach irgendwo vielleicht an den See bei dir zu Hause oder geh in den Wald oder was weiß ich. Es reicht auch manchmal, dass man einfach eine andere Straße geht, die man sonst nicht gegangen ist, wenn man jetzt nicht unbedingt so die Möglichkeit hat, raus in die Natur zu gehen. Ganz zum Schluss verbleibt natürlich immer noch, wenn man so auch für sich nicht zu Lösungen kommt, um den Schmerz, den psychischen oder den physischen Schmerz wegzubekommen, dass man sich einfach professionelle Hilfe sucht. Dieses Thema Stress und der Umgang mit Stress ist unglaublich wichtig für uns und für unser Leben. Das heißt, psychische Gesundheit, physische Gesundheit hängen sehr, sehr nah miteinander zusammen. Und ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass wir wirklich, was ich eben eingangs gesagt habe, dass wir den Neandertaler in uns ein Stück weit besiegen und einfach aus diesem Stressmodus rauskommen. Das funktioniert, das können wir. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Glück, aus genau diesem Stressmodus rauszukommen. Hab eine schöne Zeit noch. Lass Leichtigkeit leben. Alles, alles Gute und bis bald. Deine Iris. Mhm.